Hallo Paula.
Hallo Daniel.
Hallo liebe Zuhörer.
Und hallo liebe Zuhörerinnen.
Herzlich willkommen zum Spätfilm. Wir haben eine Gästin. Hallo Anne.
Hallöchen ihr beiden.
Auch wenn du ja jetzt schon hier zu Gast warst, möchte ich doch nochmal für die anderthalb Menschen da draußen, die die letzte Folge nicht gehört haben, kurz fragen, wer bist du denn und was machst du in diesem wunderschönen Internet?
Ja, ich bin Anne. Im Internet bin ich als die Kostümfrau unterwegs und ich habe seit letzten Herbst meinen eigenen Podcast mit Klassiker-Fable, wo ich ältere Filme bespreche, die mindestens 25 Jahre alt sind. Da haue ich jeden Monat eine Folge immer raus. Und seit auch Herbst dann letzten Jahres mache ich zusammen mit Patrick vom Bahnhofskino dann den kleinen Rad-Podcast. Da geht es darum, jeden Monat eine Staffel Game of Thrones zu besprechen.
Offiziell einer der besten Podcasts des Jahres.
Oh, danke schön. Stimmt, wir sind in den Top 10 vertreten.
Genau. Ich habe für alle, die es nicht wissen, ich habe so eine Liste gemacht, mache ich jedes Jahr die besten Filmpodcasts. Die besten Podcasts, genreübergreifend, werden auch noch kommen in den nächsten Wochen, aber dazu kann man nicht. Aber wir wollen die Anne noch weiter kennenlernen und zwar mit dem Brust-Fragebogen des Spätfilms. Und Paula, stell du doch mal da die erste Frage, die auch gleich eine neue Frage ist in unserem Fragebogen.
Eine neue Frage. Oh, verstehe. Was ist dein Lieblingsungeheuer?
Mein Lieblingsungeheuer ist, ja, da hatte ich mich erst ein bisschen schwer getan mit der Frage, weil es die Frage, wie definiert man Ungeheuer? Und im Endeffekt habe ich mich dafür entschieden, dann halt ein Wesen zu nehmen, wo man auch gezielt sagt, okay, das ist etwas, was dann im Film dann auch jetzt nicht so eine Mitleidsrolle hat, wie jetzt zum Beispiel in diesem Film, den wir heute besprechen, sondern eher was, wo man sagt, okay, das ist wirklich gruselig und das wird dann bekämpft. Und ich habe mich dann für ein Kaiju aus dem Film Pacific Rim entschieden. Mhm. Für diejenigen, die nicht wissen, wen ich da meine, es gibt da einen Kaiju, der ist in einem längeren Kampf verwickelt, der dann am Ende des Kampfs dann in die Höhe emporsteigt, also der fliegen kann. Mhm. Wo sich dann im Endeffekt rausstellt, das ist ein Weibchen. Und der hat im Film tatsächlich sogar einen Namen, der nennt sich Otashi.
Das weißt du, dir das merken kann.
Ich hab's gegoogelt.
Ach so,
ich
hab's okay.
Auch nicht gut. Ja, den mochte ich sehr so, weil zum einen, weil es ein Guillermo del Toro-Film ist und ich auch sein Creature-Design immer unglaublich mag und gerade bei dem Kaiju hatte ich das Gefühl, also, ja, da ist einfach so viel Detailliebe drin und den mochte ich auch am liebsten tatsächlich. Deswegen würde ich den so mit ins Feld führen.
Dazu passt auch gleich die zweite Frage, ist denn der Monsterfilm auch dein Lieblingsgenre oder falls nicht, was ist denn dein Lieblingsgenre?
Mein Lieblingsgenre ist tatsächlich das Musical. Also ich hatte eigentlich noch ganz, ganz viele andere Genres auf dem Schirm. So. Also ich mag ja auch, wenn man das überhaupt als Genre bezeichnen kann, so Animationsfilme oder Adaptionen von, was weiß ich, Bühnenstücken, Bücheradaptionen oder Comics. Aber beim Musical, da kann ich sagen, so, das ist eigentlich so mein absolutes Herzstück. So, weil da sind quasi eigentlich auch alle anderen Genres mit drin vertreten. Es gibt ja dann diese quietschbunten Musicals, sowas wie The Wizard of Oz. Oder du hast dann die ganz düsteren Musicals, wie zum Beispiel Sweeney Todd. Da ist ja einfach alles breit vertreten und ich mag das Genre einfach unglaublich gerne.
Was jetzt gerade untergegangen ist, dass während ich verzückend sagte Paula, weißt du, der ewige Konflikt in diesem Haus, dass wir beide diametral entgegenstehen, was Musical anbelangt.
Ja, ich habe mich aber eigentlich schon für meinen Kommentar, wie man das, für mein Geräusch geschämt, ja, weil es ist ja jedem selbst überlassen.
Also, ja, du kannst ja trotzdem der Meinung sein,
vielleicht
dass
du Musical vielleicht hast du aber noch nicht das richtige Musical gefunden.
Ja.
Ach komm, La La Land mochtest du auch.
Ja, den mochte ich, aber obwohl es ein Musical ist.
Das ist komisch, aber bei ganz vielen, von denen ich das höre. Also zum Beispiel, ich höre auch Christian von der Second Unit, der meinte auch so, vorher Musicals war so ein Ding, was er überhaupt nicht mochte. Mhm. Und nachdem er La La Land gesehen hat, meinte er so, oh mein Gott, das ist großartig.
Naja, gut.
So aber der ist ja jetzt auch infiziert, der Christian. Also,
wir haben ich hatte mit ihm ja auch damals zum Beispiel auch West Side Story besprochen und so langsam.
Das ist auch das so einzige Gefühl. Musical, was ich nochmal anschauen würde.
West Side Story.
Tatsächlich, ja, aber auch nur, weil die Songs so gut sind.
Ah, ich würde sagen, wir tanzen durch den Mai.
Mit es der kommt West ja dann Side irgendwann, Story. Nächstes oder übernächstes Jahr kommt ja dann das Remake.
Wollen wir das?
Spielberg. Ja, das würde ich vielleicht auch anschauen.
Ach, der späte Spielberg, der ist auch nicht mehr.
Der späte.
Aber es gibt so gute, was ist denn mit Singing in the Rain?
Das ist großartig.
Wir überlegen gerade uns hier dieses tolle Poster an die Wand zu hängen und Paula lästert über Musical.
Ja, ich mag halt einfach diese, ich mag ja Musik, ja, aber ich mag die Kombination von Film und Musik nicht. Ich mag nicht, wenn die einfach singen, statt zu sprechen. Ja, das Schlimmste war
ich
ja.
Ich finde, das hängt immer stark vom Musical ab, tatsächlich. Also es gibt ja auch Musicals, wo ich dann auch sage, was ich zum Beispiel, das war ja auch damals so ein Oscar-Gewinner, Gigi, konnte ich auch damit überhaupt nichts anfangen.
Hab ich nicht gesehen.
Ja, ist auch so ein ganz, ganz alter Film. Oder, nein, La La Land war auch jetzt nicht so meins, weil es halt doch sehr viel von dieser Jazz-Richtung hat. Und Jazz ist sowieso nicht so mein Lieblingsmusikgenre, aber das führt dann noch zu weit. Also da muss jeder so sein Ding dann finden, wo man sagt, so ja, da fühlt man sich wohl. Und ja.
Ja, Paula, dann führ uns doch mal mit der nächsten Frage weiter.
Ja, mache ich. Mit welchem Protagonisten oder welcher Protagonistin aus einem Film würdest du gern mal ein Bier trinken gehen? Oder auch ein Cocktail, ein Getränk deiner Wahl?
Ja, meine Antwort ist inspiriert durch den Silvester- bzw. Neujahrs-Watch mit meinem Mann. Da haben wir nämlich Terry Pratchett's Hogfather gesehen. Und also das ist halt eben eine Terry Pratchett-Adaption. Und da würde ich dann eben als den Protagonisten meiner Wahl den Tod nehmen. Das klingt erstmal mega morbide, aber wenn man diese Verfilmung gesehen hat, versteht man warum, weil der hat irgendwie so was unglaublich Charmantes an sich, so der sich dann auch mit dem Thema Menschheit unglaublich schön auseinandersetzt, der auch philosophisch dann weiterdenkt, wo es eben darum geht, so ja, warum brauchen wir Fantasie, warum müssen wir die kleinen Lügen glauben, um die großen Lügen zu glauben, und ich glaube, es gäbe großartige Gespräche mit ihm.
Heute habe ich meine Tochter noch davon vorgeschwärmt, was der Tod für ein toller Charakter bei Terry Pratchett ist. Als ich sie davon überzeugte, sie soll jetzt anfangen, Terry Pratchett zu lesen.
Ah, oh, sehr gut.
Wenn du mit einer einzigen DVD für 15 Jahre in einem Raum eingesperrt wärst, möchte ich als nächstes wissen, welche wäre es?
Das wäre mein absoluter Lieblingsfilm, nämlich Disney's Die Schönen, das Biest, also die 91er-Version. Das ist einfach so mein Kindheitsfilm und ich liebe diesen Film und ich könnte ihn 10.000 Mal gucken und es wird nicht langweilig. Und
okay, dann das Biest im Raum ist ja immer die Frage, Stockholm-Syndrom oder ist doch Stockholm, ich weiß nie, diese nordische Stadt-Syndrom oder nicht?
Nein. Es gibt übrigens von Lindsay Ellis ein wunderschönes Video, wo sie genau diese Frage analysiert.
Das wird mir immer vorgeschlagen, weil ich so viele Lindsay Ellis-Videos schon gesehen habe, aber das noch nicht. Gut, dann werde ich das jetzt
also
mal anschauen.
Also natürlich ist jetzt auch gar nicht so also relevant, weil auch darauf kann ja wahre Liebe gründen. Wenn es so anfängt, kann sich ja alles entwickeln.
Da gibt es wiederum ein schönes Video vom Popculture Detective, der es nennt Obducture for Love oder sowas, also Gefangennahme der Liebe, weil es auch so ein wiederkehrender Trope ist, dass irgendwie Männer Frauen gefangen nehmen und sie sich dann in sie verlieben, oft auch nur zum ihrem Besten nehmen sie sie gefangen und so weiter. Ist auch nicht ganz so unproblematisch.
Wird, sicher.
Ja. Bevor wir zum eigentlichen Hauptakt des heutigen Abends kommen, der Filmbesprechung, müssen wir nochmal Danke sagen. Wem sagen wir denn Danke, Paula?
Dem Arne sagen wir wieder mal Danke.
Schon wieder, denn es kam noch ein zweites Paket ins Haus geflattert, nachdem er uns schon das Buch zu Children of Men geschenkt hat, hat er uns jetzt auch noch als Hörergeschenk den Film hinterhergeschoben. Das ist wunderbar.
Ja, leider hat die Zeit nicht gereicht, um das Buch zu lesen und dann nochmal den Film zu gucken. Da kam es dann doch zu kurz hinterher.
Aber ich sag mal, dieses Jahr werden wir da noch irgendwas draus machen. So wie wir mit Her, das war von Patrick geschenkt bekommen haben, was machen werden, werden wir auch was mit Children of Men machen. Nochmal.
Mal lesen und angucken.
Ja, aber auch im Podcast werden wir es mal irgendwie verwurscht. Wir kommen darauf zurück.
Ja, Arne scheint irgendwie in Spenderlaune zu sein. Ich habe nämlich neulich auch von ihm ein Gastgeschenk bekommen. Oder ein Hörergeschenk.
Sehr schön.
Er hatte nämlich meine Wishlist gesehen und daraufhin hatte mir dann die Maske des Zorro und den Original Phantom der Oper mit Lon Chaney geschickt.
Wow.
Ja.
Oh, der ist gut. Der Original Phantom der Oper habe ich auch schon gesehen.
Der ist großartig. Deswegen hatte ich ihn auch auf der Wishlist. Ich dachte so, der muss unbedingt in meine Sammlung rein, aber es gab dann immer keine wirklich vernünftige DVD- oder Blu-ray-Version, wo ich dachte, die will ich unbedingt haben. Jetzt wurde nochmal eine neue restaurierte Version auf den Markt geschickt und dann habe ich gesagt, so, die will ich haben.
Nice.
Ja, also von daher, liebe Grüße an Arne.
Auch von uns. Fangen wir mal an, oder?
Ja.
Welchen Film haben wir denn gesehen, Paula?
Godzilla.
Und wie fandst du den?
Ich fand es erstmal von mir super, dass ich diesmal nicht eingeschlafen bin.
Ich bin eingeschlafen. Aber es lag nicht am Film, sondern einfach, dass ich fix und fertig war, weil der Tag so anstrengend war. Ich habe das Ende dann nochmal am Tag darauf nachgeholt.
Ja, also ich fand es schon schwierig durchzuhalten. Aber toller Film, auf jeden Fall.
Das klang jetzt so ironisch.
Nee. Nö. Schon ein guter Film.
Okay. Mhm. Was hast du, Anne?
Ich fand den eigentlich auch ziemlich gut. Also ich hatte ihn ja letztes Jahr im Laufe des January gesehen. Quasi sogar im Double Feature mit dem Shin Godzilla. Und einfach um zu verstehen, so okay, womit hat das Ganze angefangen und was war so der aktuelle Stand zu dem Zeitpunkt. Und ich mochte ihn durchaus. Also ich sehe auf jeden Fall so den kulturellen Wert da drin, den die Japaner darin sehen und warum es so viele Verfilmungen von dem ganzen Genre gibt oder generell von Godzilla.
Ja, hast du es jetzt nochmal angeschaut?
Ja, ja, ich habe den jetzt quasi zur Vorbereitung habe ich den noch zweimal geschaut. Also einmal nochmal im O-Ton mit Untertiteln und dann einmal nochmal in der deutschen Version, um nochmal zu gucken, weil es war ja dann in der deutschen Version so, dass dann relativ viele Szenen rausgeschmissen wurden. Mhm. Und da wollte ich nochmal gegenchecken, so okay, was ist dann tatsächlich rausgeworfen worden?
Ja, wir haben tatsächlich die Mischung geguckt einfach. Und wie hatten wir eine Variante, bei der die die entfernten Szenen wieder drin waren, aber dann tatsächlich halt auch im Original mit Untertitel.
Genau. Ja, genau, die Version habe ich auch.
Ach so.
Okay. Ihr habt wahrscheinlich auch die Uncut-Version, oder?
Genau, das ist die.
Ich dachte, du hättest es jetzt komplett auf Japanisch angeschaut.
Naja, also zumindest dann auf der DVD gibt es ja die japanische Langversion. Und da war es dann eben auch komplett alles untertitelt. Da dachte ich so, ja, einmal so,
ach so,
in Reinform mal hören so und
ach
dann
so, halt doch, das. Okay.
Genau, und dann die Version, die ihr auch gesehen habt, und dann quasi dann, wo es ja immer diesen Wechsel gibt zwischen Deutsch synchronisiert und dann zwischendurch, okay, dann einfach Untertitel. Genau. Weil das war nämlich damals bei Amazon das Problem, als ich das letztes Jahr gesehen habe, da waren die unsynchronisierten Szenen nicht mit Untertiteln versehen und
dementsprechend
saß ich da vom Fernseher und dachte so, was zur Hölle geht da jetzt eigentlich? Aber der Wikipedia-Artikel ist da sehr aufschlussreich und hat dann wirklich jede Szene nochmal einzeln aufgeführt und dann da so, okay, das passiert in der Szene und da sagt derjenige das und da sagt derjenige das.
Im Nachhinein ist es ein bisschen schwierig, das dann nochmal zu rekonstruieren wahrscheinlich. Ne? Aber gut.
Aber im Kontext dessen ging es ja dann.
Jetzt ist ja auch alles gut geworden.
Das stimmt.
Ist auch nochmal meine Meinung dazu. Ich bin heute mal wieder der Antagonist. Also ich finde wunderbar die Special Effects und die detailverliebten Miniaturen, die gebaut wurden. wenn Godzilla da rumstapft, dann war ich ganz verzückt. Aber ich hatte wirklich extreme Probleme mit dem Schauspiel unseres Love Triangles, weil wirklich alle drei Schauspieler Auftrittsverbot bekommen sollten. Das ist so schlecht. Ich hatte Probleme. Das
ist ein bisschen reduziert auf jeden Fall.
Es ist, ich hatte Probleme, um weiter fortzufahren, mit der Moralkeule, also wie der Film allein endet, das wird dann nochmal explizit, damit es auch der letzte Idiot verstanden hat, in die Kamera gesagt bekommen, was die Moral von der Geschichte ist. Und dann aber nochmal Probleme mit, was du eben auch schon angesprochen hast, da ja irgendwie eine Empathie dem Monster gegenübergebracht wird, aber dann letztlich doch nichts draus gemacht wird, sondern am Ende wird hier nur wieder der Status quo hergestellt und eine Koexistenz mit dem Monster überhaupt nicht angestrebt. Doch, lass uns darauf später eingehen. Ich habe noch dem Christian von der Second Unit, den wir eben schon erwähnt haben, versprochen, seine Folge 185 zu pluggen, in dem er auch über Godzilla von dem Jahr 1954 gesprochen hat, gemeinsam mit der Version von 2014. Ist das dieser Shin Godzilla, über den du eben auch schon sprachst? Ah ja, also der älteste und der aktuell neueste. Und dann lass uns doch mal weitermachen mit den Eckdaten, Paula.
Sicher das, ja. Also der Film erschien im Jahre 1954. Regie führte Ishiro Honda.
Der ist berühmt für seine Monsterfilme oder Kaiju-Filme.
Nein, das ist ja... Ja, weil er hat nämlich noch außer Godzilla Mothra oder Mothra bedroht die Welt.
Ich glaube, Mothra ist das tatsächlich so das zweite große Kaiju, was über Japan hinaus bekannt ist.
Aha. Von 1961 gemacht. Dann ein Jahr später die Rückkehr des King Kong. Ist es der King Kong?
Das ist der King Kong.
Ah, ja. Dann 1964 Godzilla und die Urweltraupen. Oh, hier, 1964 Frankensteins Monster im Kampf gegen Ghidorah. Das klingt ja sehr vielversprechend. Es wird immer besser. 1965 Frankenstein, der Schrecken mit dem Affengesicht. 1966 Frankenstein Zweikampf der Giganten, okay, lame. 1967 King Kong, Frankensteins Sohn. Das ist ja eine völlig neue Entwicklung. 1968 Frankenstein und die Monster aus dem All. Also, das ist der Höhepunkt. Denn 1969 kommen dann nochmal Godzilla, Attack All Monsters. Und 1975 Die Brut des Teufels, Konga, Godzilla, King Kong.
Mhm. Er hat noch viel mehr gemacht, aber es sind hier eben die Monsterfilme, die ich mal rausgeschrieben habe.
Das sind ja wirklich, das ist ja hervorragend.
Klingt eins trashiger als das
andere. Ja, echt und Perlen klingt es. Das Drehbuch führte Ishiro, nee, es hat er nicht geführt, sondern geschrieben, Honda selbst. Mhm. Die Produktion übernahm Tomoyuki Tanaka, der als Schöpfer, ich gehe jetzt davon aus, dass es ein Mann ist, oder war, der als Schöpfer, nee, einer der Schöpfer von Godzilla gilt und als Produzent die Reihe vorantrieb. Die Kamera führte Masao Tamai, die Musik schrieb Akira Ifukube. Und in der Besetzung haben wir Akira Takarada als Hideto Ogata, das ist der Professor oder dieser Wissenschaftler, oder? Nee,
das ist
oder?
Der Liebhaber von der Tochter.
Oh,
Der Eckchen. Der am Ende damit runtertaucht.
Ah ja, ich sehe es jetzt ja auch. Ne. Momoko Koshi hat Emiko Yamane gespielt.
Der Love Interest, die Tochter, die eigentlich jeden Job beherrschte in diesem Film.
Ja, die war immer genau im Mittelpunkt des Geschehens. Hat
immer die wichtigsten Aufgaben gemacht.
Ist klar. Ganz nah dran, nicht mittendrin und nah dabei, oder?
Hammer.
Akihiko Hirata hat Dr. Serizawa gespielt. Der mit der Augenklappe.
Genau. Und der tödlichen Waffe.
Takashi Shimura hat Professor Yamane gemimt.
Der ist ganz berühmt für seine Kooperation mit Akira Kurosawa, dem großen japanischen Regisseur. In der Woche, die, wenn diese Folge erschienen ist, in der Woche davor erschienen ist, die Folge, werde ich mit dem Alex über die sieben Samurai gesprochen haben. Das hier ist schon irgendwie Zeitreisengrammatik. Und da hat er auch den alten weisen Samurai gespielt.
Dann gibt's noch zwei. Zwei Schauspieler für Godzilla selbst, nämlich Haruo Nakajima und Kazumi Tezuka.
Also der erste hat hauptsächlich wohl Godzilla gespielt, aber da es so kräftzehrend war, gab es noch einen zweiten, der auch öfter mal im Kostüm steckte.
Das Budget umfasste umgerechnet circa $870.000.
Was enorm viel ist auch schon. Also wir hatten dann auch in letzte Woche irgendwie so ein bisschen diskutiert, wie viel die sieben Samurai wirklich hatten. Es war irgendwas zwischen, auch so um den Dreh bis zu 1,1 Millionen Dollar. Und ich habe jetzt nochmal gelesen, Godzilla sei der teuerste Film aller Zeiten damals gewesen, aber das kann gar nicht sein, weil ich der Meinung bin, dass die sieben Samurai noch teurer waren, was auch hinhauen würde von der ganzen Ausstattung, sind die sieben Samurai noch mal eine Zacken besser. Aber also die haben hier halt extrem viel Geld in den Nachbau von Tokio gesteckt. Und da ist halt das große Budget reingeflossen. Die japanische Filme aus der Zeit hatten sonst einen Bruchteil von dem, was die hier zur Verfügung hatten.
Naja, ich meine, hier sind ja auch diese ganzen Special Effects dabei. Ja, und diese Märklin-Eisenbahnanlage, das ist auch nicht günstig. Das Genre wäre hier Kaiju.
Genau, das ist dieser japanische Monsterfilm. Hast du da eine gute Definition, Anne?
Du hast eigentlich schon eine ziemlich gute hier hingeschrieben. Also eben seltsame Bestie, rätselhafte Bestie. Also generell ist es eigentlich so, dass das japanische Wort eben für Monster.
Was denn noch für Genre, Paula?
Der Katastrophenfilm.
Ja.
Vielleicht auch Science Fiction.
Ja. Ja, könnte mit Atombombe und was daraus wird, auf jeden Fall.
So ist das. Bin durch.
Dann Kommt als nächstes die Handlung in 5 Sätzen von dir, Anne.
Ja, ich habe da mal was vorbereitet. Ich gebe mir Mühe, das halbwegs fließend vorzulesen. Also, Japan wird von Godzilla heimgesucht, einem enorm großen dinosaurierartigen Monster, was mangels Nahrung im Meer nun an Land sein Unwesen treibt und dabei alles platt macht, was sich ihm in den Weg stellt. Der Biologe Professor Yamane untersucht den Fall rund um Godzilla und findet dabei heraus, dass es Jahrmillionen unter Wasser gelebt hat, jeder von Atombombenversuchen aufgescheucht wurde, was erklärt, warum überall, wo Godzilla war, das Gebiet nun radioaktiv verseucht ist. Entgegen Professor Yamanes Wunsch, Godzilla zu erforschen, soll das Monster mit Gewalt getötet werden, was sich aber als extrem schwierig herausstellt, da ihm offenbar nichts anhaben kann und er immer mehr Zerstörung anrichtet. Doch niemand weiß, dass Yamanes Schwiegersohn in Zwei, der Wissenschaftler Dr. Serizawa, mit dem Oxygenzerstörer eine potenzielle Möglichkeit erfunden hat, die Godzilla vielleicht töten könnte. Doch aus Angst vor Missbrauch will Serizawa vom letzten Krieg gezeichnet das Geheimnis rund um die Waffe der Öffentlichkeit nicht preisgeben. Erst als er das Ausmaß von Godzillas Taten sieht, knickt er ein und opfert sich sogar am Ende, indem er den Oxygenzerstörer mit Hilfe eines Tauchgangs aktiviert und somit Godzilla fließend unter Wasser, schließlich unter Wasser auf radikale Weise töten kann, bis nur noch Knochen übrig bleiben.
Tada!
Sehr Tada! Kurz und schmerzlos.
Nein, wunderbar, wunderbar. Und ich habe noch eine Handvoll Fun Facts zur Produktion. So zum Beispiel, dass es im Jahr 54 wohl einen Vorfall gab, wo die Amerikaner Atombombentests im Pazifischen Ozean vorgenommen haben und das dazu führte, dass der Fischkutter, der japanische Daigo Fukuyuramaru, da entsprechend kontaminiert wurde, radioaktiv. Und dieser Vorfall dann den Produzenten Tanaka dazu brachte, zu dieser Idee, dass er daraus eine Geschichte, eine Monstergeschichte machen will, die wiederum irgendwie als Allegorie auf die Atombombenangriffe auf Japan im Zweiten Weltkrieg zu lesen ist. Wie gesagt, ich habe es auch letzte Woche schon gesagt, mein Japanisch ist sehr schlecht bis nicht vorhanden, aber Godzilla wird wohl im Japanischen eher Gojira ausgesprochen. Und das wiederum, diese Namensschöpfung geht darauf zurück, dass der ursprünglich eine Mischung aus oder ein walähnliches Monster vorgesehen war. Und dann steckt da nämlich das Wort Gorilla drinne, der Gorilla, und der Wal Kujira, die gemeinsam das Kompositum Gojira bilden und somit Namensgeber für Godzilla waren im Japanischen. Genau, lustig war auch, dass die Special Effects Crew, als sie sich japanische Viertel anschauten, um sie dann entsprechend originalgetreu nachbauen zu können, fast von der Polizei verhaftet wurden, weil sie da die ganze Zeit eben darüber sprachen, wie sie diese Viertel zerstören können. Und das wohl einen Polizisten auf den Plan rief und sie erst irgendwie dann da mit ihren Studio-Business-Cards sich eben davon überzeugen könnten, sondern nein, sie reden nur davon, einen Film da zu drehen.
Vielleicht waren diese Leute am Stuttgarter Flughafen, waren vielleicht auch nur so Filmset-Scouts.
Die sind auch nicht mehr aufgetaucht, oder?
Nee, da habe ich nichts mehr
das
von gelesen.
Das waren bestimmt nur Aviator-Freunde, mehr nicht.
Aviatik-Enthusiasten.
Genau. Die beiden Schauspieler in dem Godzilla-Kostüm, die dann da durch die Bauten stapften, wechselten sich gegenseitig ab und das war vor allen Dingen dadurch nötig, weil dieses Godzilla-Kostüm unglaublich schwer war. Ich habe da ein bisschen widersprüchliche Angaben gelesen, so es soll wohl ursprünglich auf alle Fälle im ersten Entwurf 10 Kilogramm schwer gewesen sein, weil es auch irgendwie eine Konstruktion war, wo sie Beton mit eingebaut haben oder so. Aber da konnte halt Haruo Nakajima quasi sich gar nicht mehr bewegen, woraufhin sie dann in der nächsten Version es vom Gewicht her reduziert haben. Wahrscheinlich hat es aber immer noch sowas um die 5 Kilo, 100 Pfund? Nee, wären ja 50 Kilo. Nee, das ist Blödsinn. Also es war am Ende unglaublich schwer, auf jeden Fall, diesen Anzug mit sich rumzutragen, was dazu führte, dass der Schauspieler immer nur 3 Minuten am Stück in dem Anzug stecken konnte und dann musste mal wieder eine Drehpause einlegen, weil zudem der halt auch über kein Lüftungssystem oder so verfügte und es da drin unglaublich heiß wurde, neben dem ganzen Gewicht, das das noch gewogen hat. Hinzu kommt noch, was auch schön ist, das charakteristische Brüllen von Godzilla kam daher, dass sie einen Lederhandschuh mit Harz, Kiefernharz bestrichen haben und dann über die Saiten eines Kontrabasses gestrichen haben. Und das erzeugte dieses Geräusch.
Das ist ziemlich cool.
Und Godzilla, diese Methode, Mensch steckt im Anzug spielt ein Monster, führte dann eben zu einer eigenen Namensschöpfung für diese Art des Special Effects an, dass man es Suitmation nannte. Mhm. Sie hatten erst wohl versucht, es mit Stop Motion zu machen, aber das passte weder zeitlich noch irgendwie von ihrem ja, überzeugte sie auf jeden Fall nicht in der Produktion, sodass sie sich dann für die Suitmation entschieden.
Ich hätte ja gedacht, dass es so eine Puppe ist, ne?
Ja.
Weil der sich so zackig bewegt.
Genau, manchmal. Also das wäre dann Stop-Motion-Puppe, die du immer weiter denkst. Aber nein, steckte tatsächlich ein Mensch
drin. Weil die dann irgendwie noch so reinschneiden, Foto montieren mussten.
Genau, teilweise sah man das. So
komisch aussieht.
Und teilweise konnte er sich halt
schlecht bewegen. Er konnte sich tatsächlich nicht fließend bewegen, wegen dem Beton.
Ja, ja.
Okay. Also wie ich es verstanden habe, lag es aber auch teils am Budget, weil Stop-Motion ist ja wirklich ein sehr, sehr teures Verfahren.
Ja.
Weil es auch sehr langwierig ist. Und das war ja anscheinend auch mit dem Grund gewesen, warum man gesagt hat, so, nee, wir stecken einfach einen Mann in ein Kostüm rein. Und ich kann das zumindest aus meiner Erfahrung beim Film auch erzählen. Also da Leute, die wirklich dann extrem viel an Kostümkram dann tragen. Mhm. Und gerade wenn du dann die Scheinwerfer hast und dann ist irgendwie nur Stress und so. Und dann ist es irgendwie vielleicht warm und sowas. Das kann schnell sehr schweißtreibend sein.
Okay.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Für
die Leute auch nicht lustig. Also wir hatten, ich war mal bei einer Serienproduktion dabei. Da ging es unter anderem darum, dass in einer Folge da sollte irgendwie eine Bombe entschärft werden. Und dann gibt es ja dann so Spezialleute, die ja dann dementsprechend so Kleidung dann auch tragen. Im Original wären es so 80 Kilo Kleidung. Das haben wir in dem Fall dann nicht gemacht. So, aber trotzdem, dieses Kostüm war einfach so mehrschichtig. Das waren, glaube ich, 4-5 Schichten übereinander. Und es war Hochsommer. Krass. Und dementsprechend der Schauspieler dann hatte zwar dann keinen Text und so, aber er musste ja auch trotzdem durch das Bild laufen. So. Und dann irgendwie gefühlt so nach dem Take sofort musste er immer zu mir. Ich musste ihn erstmal wieder runterkühlen, damit er dann drin nicht völlig überhitzt. Und dann, ja, das Ganze spielt dann wieder von vorne.
Krass.
Genau, wo du es eben nochmal sagst. Ich habe eben meine Zahlen durcheinander gebracht. So, das Kostüm, glaube ich, war auch ursprünglich 100 Kilo schwer. Sie haben es auf 50 Kilo runter geschrumpft dann, damit es überhaupt sich tragen lässt. Und der Schauspieler hat während der Dreharbeiten 10 Kilo abgenommen. So war es, weil es so anstrengend war.
Ah, okay.
Das waren meine Zahlen. Ja, so aber wie gesagt, habe ich auch verschiedene Zahlen gelesen. So wie schwer es wirklich war, weiß ich nicht. Aber kommen wir doch mal zur Analyse. Wie erzählt der Film seine Geschichte? Paula, was ist dir denn Besonderes aufgefallen?
Dass da ein Dino mitspielt, das ist mir aufgefallen. Weil das habe ich tatsächlich beim ersten Mal anschauen total verschlafen. Ja, ich dachte, das wäre irgendwie so ein eigenes Monster. Aber nein, das ist ja ein Urzeittier, das wirklich mal gelebt hat. Ja. Das fand ich interessant. Ich wusste auch nicht, dass das irgendwie so eine politische oder vielleicht ist es sogar so eine Umweltschutzparole da hatte, ja. Und das Monster ist ja eigentlich gar nicht böse, ne?
Ja.
Der hat einfach nur Hunger. Ja. Dann kommt er auf der Suche nach Nahrung in die Stadt und dann sind da so kleine Leute, die ihn auch noch blenden. Das hat der Professor auch gesagt, den nicht mit dem Licht ärgern, dann wird er sauer, ja. Wir haben nicht auf den gehört. Schon ist der sauer geworden.
Also es sind definitiv so die zwei zentralen Punkte, die da drin stecken. So einmal eben dieses Warnung vor der atomaren Bewaffnung. So nach dem Motto als Parabel, das wird uns geschehen, wenn wir mit diesen Atomwaffen weitermachen. Das, wie gesagt, sagt ja der Professor im letzten Satz des Films auch buchstäblich so, oh Gott, da sehen wir, was wir angerichtet haben, nur wegen dieser Atombomben. Und der Film fängt ja auch schon so an damit, dass wir ja am Anfang diese Szene haben, wo das Meer so brodelt und dann die Schiffe untergeht und man noch gar nicht weiß, was los ist. Und als wir hier auf dem Sofa saßen, sagte ich ja schon irgendwie, das sind irgendwie Atombombentests, so, weil von der Ikonografie dachte ich noch gar nicht, dass da jetzt schon Godzilla jetzt an dieser Stelle auftritt oder dass er dafür verantwortlich sein soll, sondern dass das erstmal irgendwie so die Events sind, die ihn vielleicht erwecken. So. Und das war für so eine Ikonografie, die da ganz stark an die atomare Bedrohung erinnern und eben diesen Schock, den Japan erlitten hat durch die beiden Atombomben, die auf Japan abgeworfen wurden durch die Amerikaner im Zweiten Weltkrieg. Anne, was denkst du dazu?
Ja, also was mir halt auch aufgefallen ist, ist, dass, du sagtest da schon so, das war ja dann auch mit diesen ganzen Atombombengeschichten da mit drin, aber was ja auch dann thematisiert wird, ist ja dann, das Ganze wird ja auch dann so von so einer Insel dann auch beobachtet. Mhm. Und dann die Inselbewohner, die sagen dann auch schon relativ schnell so, ja, das ist der Gojira. Und der ältere Herr, der das dann irgendwie dann erzählt, der sagt dann auch sozusagen, ja, früher haben wir ihm noch irgendwie Menschenopfer dargeboten. Also das scheint jetzt, also ich habe das jetzt so verstanden, dass es jetzt nicht so ist, dass er einfach nur aufgrund der jetzigen Geschehnisse dann aufgewacht ist, sondern dass es ihn ja vorher auch schon gab, mhm, und dass man ja trotzdem irgendwie schon mit ihm in irgendeiner Form interagiert hat, nur dass er jetzt irgendwie gezielt, dadurch, dass er anscheinend jetzt wirklich keine Nahrung mehr findet, aufgrund der Atomversuche, dass er jetzt gezielt dann sich am Land zu schaffen macht, mhm, und dann sagt so, okay, so nach Motto, Futter, wo ist das Buffet, und dann aber so gegen Stratz. Und was mir halt aufgefallen ist, auch also von der Inszenierung, dass man wirklich fast die Uhr danach stellen konnte, dass er wirklich alle 10 Minuten dann auftauchte.
Ja, also zum Glück, ne?
So, ja, das war irgendwie so erstmal gefühlt erstmal. So, bumm, er ist da oder wird zumindest angekündigt. Dann passiert erstmal eine Weile nicht, dann ist relativ viel Dialog, alles relativ ruhig. Und so im japanischen Stil sind die Leute in der Regel auch eher ein bisschen weniger emotional, mhm, gefühlt. So. Und dann ist dann wieder Godzilla da, so von denen so, oh, jetzt ist wieder Tohuwabohu, und dann ist wieder ein bisschen ruhig und dann immer so in Intervallzügen. Das fand ich irgendwie auch sehr faszinierend.
Ja, ich mochte das sehr gerne. Ich hab mich echt gefreut, als der aufgetaucht ist im Meer.
Ja, super. Ich fand es ist einfach so charmant. Also ich habe mich auch gefreut bei den Szenen, wo er dann später in Tokio dann rumwütet. Da gibt es ja irgendwann so eine Sequenz, wo er dann auch zum Beispiel Feuerwehrwagen dann durch die Gegend fahren. Und du siehst dann wirklich ziemlich genau, wenn dann so das in Relation zu ihm dargestellt ist, dass es dann einfach so ein Miniaturauto ist, wo dann wirklich Minifigürchen reingebastelt wurden und der dann gegenknallt. Und ich denke mir so, oh, ist das süß.
Ja, oder dieser Zug auch, dieser kleine, oder
ja,
der,
ja.
Am Anfang ist es noch so ein kleiner Hubschrauber, der sieht ja so dermaßen unecht aus.
Ja.
Ja, nee. Meine Lieblingsszene ist, als er da auf der Insel an Land geht und der Kopf hinter dem Hügel so auftaucht.
Oh Gott, ja.
Ich wollte mal gerne zurück auf dieses, der war schon früher da, wir haben ihn irgendwie Opfer gegeben und jetzt ist er wieder aufgetaucht, weil das ist so ein super klassisches irgendwie Symbol, super klassische Erzählung für irgendwie die Hybris des Menschen. Das taucht ja zum Beispiel auch so im Herr der Ringe auf, so die Zwerge, die zu tief gegraben haben und da dann den Balrog wecken dadurch. Und hier ist es halt quasi, dass die Menschen in ihrer Hybris mit den Atombomben eben das Monster geweckt haben. So die alte Generation, die wusste es noch zu beruhigen, indem sie irgendwie Opfer dargeboten haben und dann irgendwie.
Und die Tänze vorgeführt haben.
Ja, genau. Und halt, die noch in irgendeiner Form eins waren mit der Natur. Deswegen ja auch irgendwie so der Katastrophenfilm, dass ja Godzilla hier so auch so als Naturkatastrophe inszeniert wird. Und die Alten, die wussten noch, wie man damit umzugehen hat. Und die Neuen, die junge Generation in ihrer Hybris, in ihrem Wissenschaftswahn und immer höher, schneller, weiter es zu treiben oder tiefer eben im Meer, die wecken dann eben das Monster und müssen mit den schrecklichen Konsequenzen leben.
Ja, genau. Früher war alles besser. Ne? Da musste man einfach nur irgendeine Frau ins Meer schmeißen und schon war die Sache geritzt.
Ja gut, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass er dann nicht von vornherein so aussah, wie wir ihn ja jetzt im Film dann final sehen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass eben durch diese Atomversuche er dann auch nochmal in irgendeiner Form mutiert ist, weil anders wäre er auch nicht zu erklären, weil es wird ja zwar gesagt, er kommt aus der Jurazeit, aber man kann sich dann sonst nicht erklären, so warum auf einmal hinten seine Stachel auf dem Rücken dann anfangen zu glühen und er dann irgendwelche Strahlen dann ausspucken kann und dadurch ausschmelzen kann. So. Also ich denke mal, das wird dann eher darauf zurückzuführen sein. Also ich habe ja irgendwie auch so reale Berichte, so wo irgendwelche Fische mit 3 Augen auf einmal auftauchen, so aufgrund solcher Geschehnisse.
Ja, ich dachte, der hätte einfach schlechten Atem, wenn der schon so alt ist.
Mangelnde Mundhygiene. ja, der Film, ja, also er gibt da so eine widersprüchliche Botschaft auf jeden Fall. Er sagt halt einerseits, Godzilla ist den Bewohnern schon bekannt, andererseits wird er halt irgendwie seine Größe auf die Atombombentests immer wieder zurückgeführt. Es wird nicht explizit erklärt, was hier jetzt vorgefallen ist, aber so wie du es sagtest, Anne, scheint da schon ganz stark irgendwie eine Mutation stattgefunden zu haben. Und auch nochmal mit diesem Naturkatastrophending verbunden ist halt auch, was du vorhin sagtest, Paula, dieses, dass Godzilla ja nicht irgendwie als böse eingestuft wird, sondern dem ja schon irgendwie Empathie und Mitleid eben auch immer wieder durch Personen des Professors hauptsächlich entgegengebracht wird, um zu zeigen, im Grunde kann der auch nichts dafür, dass der hier unsere Städte kaputt macht, der will ja nichts Böses, wir sind ihm nur ausgeliefert, weil ja wir haben irgendwie die Katastrophe angerichtet und jetzt müssen wir mit den Konsequenzen leben, aber er wird ja in keiner Weise irgendwie dämonisiert. Das wiederum fand ich dann aber halt problematisch, ich habe es schon angedeutet, weil diesem Monster zwar immer so auf der Oberfläche diese Empathie entgegengebracht wird, aber der Film halt eine total konservative Agenda hat, in dem halt in keinster Weise jemals in Frage gestellt wird, dass das Ding jetzt getötet gehört, sondern das ist, als er es erstmal auftritt, bis zum Ende geht es halt immer nur darum, dass wir den jetzt in irgendeiner Form umbringen müssen, damit die Leute in Japan wieder in Frieden leben können. Und es wird nicht nach irgendwelchen Alternativlösungen gesucht, wie es andere Monsterfilme ja durchaus tun. Also wenn wir einen Film haben wie, okay, da haben wir halt nicht diese Riesenmonster, aber jetzt irgendwie zum Beispiel Frankenstein oder jetzt auch hier The Shape of Water, wo halt eben, wenn da dem Monster Empathie entgegengebracht wird, dann wird halt auch die Leute, die versuchen, das Monster zu töten, ganz klar als im Unrecht dargestellt. Und das hat mich halt hier so die ganze Zeit irritiert, dass das nur so ein Lippenbekenntnis ist, dass sie zwar die ganze Zeit reden, ach der Arme, aber lass ihn uns, umbringen, wir müssen ihn jetzt sofort umbringen.
Naja, es tut uns ja so leid. So ist es ja auch nicht, es ist ja nur der eine, der sagt hier, das Tier sollten wir vielleicht eher mal erforschen, als es umzubringen.
Genau, der Professor macht das ja dann eben, der ist ja dann Biologe, Zoologe, Paläontologe, je nachdem, welche Fassung man irgendwie liest. Also auf jeden Fall ist er irgendwie biologisch unterwegs. Und der sagt ja auch gezielt dann so, ja, wäre es denn nicht sinnvoller, den mal zu erkunden? So von wegen so, warum kann er denn radioaktiv sein? So, warum macht ihm das überhaupt nichts aus? Können wir das nicht irgendwie nutzen, um irgendwie einen darwinistischen Punkt in unserer Lebensgeschichte irgendwie zu erforschen? Und so, und das Militär und die Marine sagen ja dann eher so, ja, nee, hallo, der metzelt ja alles nieder, wir müssen ihn aus dem Weg schaffen. Und es wird ja nur einmal nochmal kurz aufgegriffen, wo er dann irgendwie einsam in seinem Zimmer dann hockt und so, und seine Tochter fragt uns von ihm, ist alles gut? Und er dann so, lass mich allein, und dann so vor sich hin sinniert. Aber stimmt schon, es wird dann im Gegensatz wie zu den anderen Beispielen, jetzt eben Shape of Water so, wird das ja dann nicht mehr aufgegriffen. Dann geht es ja eigentlich wirklich nur noch darum, so, okay, wie werden wir ihn los? Und dann gibt es dann nur noch so diesen Gewissenskonflikt von dem Dr. Serizawa, der dann auch darüber hantiert, so von denen so, ja, setze ich jetzt diesen Zerstörer ein oder nicht? So, weil der ist ja wirklich ziemlich radikal, so wie man das ja in den Bildern sieht, wo dann einfach mal so Fische weggeätzt werden.
Ja. Vielleicht Sauerstoffentzug. Sauerstoff wird aus den Zellen gezogen oder so.
Irgendwie sowas, aber es sieht dann schon echt übel aus als Bild dann aus. Und dann denkt sich auch so, Moment mal, wenn er das jetzt ins Meer reinkippt, am Ende wird dann Godzilla gekillt. Im Grunde genommen killt er doch die komplette Umwelt da innerhalb des Meeres. Da kann doch niemand
jemals eigentlich mehr rein.
Ja, also im Grunde genommen müsste es doch völlig verseucht sein. Also.
Ja, vielleicht steigt er das Zeug dann irgendwie auf und dann ist in der
verpufft dann oder?
Ich glaube, also war ja wirklich auch lange Zeit, dass man Sachen einfach ins Meer gekippt hat, weil sich da auch niemand Gedanken drüber gemacht hat, weil es war halt so groß, dass, ach, das verfliegt wieder, das Gift. So. Aber ich finde es sehr schön, wie, als wir dann diese Waffe vorgestellt bekommen, wie wir das eingeführt bekommen, nämlich erstmal durch einen Reaction-Shot der großartigen Schauspielleistung von Emiko, die natürlich geschockt ist, was sie da sieht. Und dann erst später kriegen wir es in so einer Rückblende dann nochmal gezeigt, was denn wirklich geschehen ist, wie dann irgendwie die Fische komplett weggeätzt werden und nur noch die Skelette übrig bleiben. Und ach, also wie gesagt, sie sowohl als auch ihre beiden Love Interests, sie haben so schlecht gespielt. Die waren so, es wirkte die ganze Zeit wirklich, als würden sie nur ihren Text ablesen. Das hat mich die ganze Zeit rausgeworfen. Ich fand sie so katastrophal.
Ja, es wirkte sehr unterkühlt die ganze Zeit. Das ist mir auch aufgefallen. Und teilweise war das dann auch so krass. Und so, also die Männer sowieso immer die ganze Zeit immer so straight, cool. So. Und sie ist ständig irgendwie in irgendwelche Heul-Arien dann irgendwie verfallen. Und sich zwischendurch dann auch so dachte, ja, wir haben es verstanden. So, es geht ihr nah. Jetzt ist auch schon wieder gut, jetzt reicht's auch. Vielleicht hätte man es wie bei Shape of Water mit Sally Hawkins machen sollen, einfach alles in stumm darstellen. Vielleicht hätte man einen Stummfilm draus machen sollen. Vielleicht wäre es einfacher gewesen, ich weiß es nicht.
Mich hat dann noch besonders am Ende dann nochmal genervt, dass es nochmal dann so ganz explizit in die Kamera gesagt werden muss, wie schlimm denn jetzt irgendwie der Atombombe ist, damit es auch wirklich der Letzte mitgekriegt hat, der den Film nicht verstanden hat. Sowas finde ich halt auch immer ein bisschen anstrengend, wenn ich als Zuschauer nicht ernst genommen werde, sondern man mir nochmal ganz ausbuchstabieren muss, worum es jetzt in diesem Film geht. Und das war so mein letzter Kritikpunkt und auch so, was ich inhaltlich zu dem Film zu sagen hatte. Wir sind ja heute hier nur in einer Kurzfolge. Hast du noch was, Paula?
Ja, dazu würde ich nur gerade sagen, man sieht ja gar nicht, was tatsächlich mit einer passiert durch Atombomben. Ja.
Ey, mal Riesenmonster, die zerstören dann Tokio.
Ja, aber das Monster ist halt nicht so abschreckend wie das, was wirklich passiert, wenn eine Atombombe fällt. Und im Prinzip ist ja dann auch das Monster gar nicht so gefährlich wie der Oxygenzerstörer. Und der Oxygenzerstörer, der stellt ja eher das an, was eine Atombombe anstellt. Also es ist irgendwie so ein bisschen, weiß ich, so ein bisschen merkwürdig so draufgepflanscht irgendwie. Ne? Das könnte man auch, hätte man auch irgendwie im Nachhinein so mit rein vertonen können, dass es hier um Atomtests geht.
Wobei ich glaube, es ist, da stecken wir halt wieder nicht in der Zeit und nicht in der Kultur drin, aber ich glaube, so diese Bilder von dem zerstörten Japan, das hat schon ganz stark an, ganz stark an die Seele der Japaner, die ja gerade erst 54, 9 Jahre nach der Katastrophe sich befinden, die halt noch genau wissen, wie das war damals, als plötzlich 2 ganze Städte zerstört wurden. Und ich glaube, da konnten die sich noch sehr, sehr viel besser und schneller und tiefer hineinfühlen in die Situation, die der Film ihn da präsentiert hat.
Ja, ich meinte nur, dass dieser eine Drache irgendwie nicht das Problem ist. So.
Aber der Erfinder ist ja dann extra auch in den Tod gegangen. Der konnte ja dann niemand mehr den Oxygenzerstörer bauen, weil er das mit ins nasse Grab genommen hat.
Das fand ich auch, die ganzen Aufzeichnungen vorher zerstört.
Das ja, stimmt. Auch. Das fand ich tatsächlich auch ein interessanter Punkt. Also eigentlich war das doch die interessanteste Figur nach Godzilla selbst in dem ganzen Film, dass der ja irgendwie erstmal so ein bisschen gruselig aussieht, schon mit seiner Augenklappe. Also eigentlich könnte man ja meinen, dass er so der Böse in dem ganzen Film ist. Ja, weil er dann halt so der verrückte Wissenschaftler ist und der halt die Frau kriegen soll, obwohl die jemand anders liebt. Und dann hat er eben diese fiese Waffe entwickelt. Da war das schon überraschend, dass er so mit seinem Gewissen hadert und Skrupel hat, das Ding rauszugeben. Ja, was ich halt auch irgendwie so ein bisschen merkwürdig fand, so wieso erfindet er dann überhaupt so eine Waffe, wenn er ein Problem damit hat, ne? So, also dieses Argument, wenn es in falsche Hände gerät, könnte es eine furchtbare Katastrophe geben. So, wo ich mich dann frage, wo ist dann hier eigentlich, wieso ist das keine Katastrophe, wenn es
nicht ja gut, ja, aber das ist ja dann auch wieder eine Allegorie. Ich meine, wir haben eine ganz ähnliche Situation gerade mit dem CRISPR. Das halt, CRISPR ist die Methode, Gene zu editieren. Und die halt, was ja gerade ein ganz aktueller Konflikt ist, dass halt Genetiker diese Methode erfunden haben und es halt einen internationalen Konsens zwischen Wissenschaftlern gab, bevor wir es nicht näher verstanden haben, wird es nicht auf den Menschen angewendet und jetzt irgendwie vor 3 Monaten plötzlich ein chinesischer Wissenschaftler gesagt hat, übrigens, ich habe hier Gene von Babys editiert, die Eltern hatten AIDS und ich habe dafür gesorgt, dass die sich nicht anstecken können. Und da einen Riesenaufschrei gab, weil da eben diese Methode in die falschen Hände gefallen ist, weil sich die wissenschaftliche Scientific Community darauf geeinigt hatte eigentlich, wir wollen das noch nicht am Menschen testen, weil wir, weil das halt einen Dammbruch bedeuten würde, das menschliche Genom zu editieren und da ein Wissenschaftler sich nicht dran gehalten hat. Und ich glaube, das ist so dieses Motiv, was da mitschwimmt, dass hier halt der Doktor, der Verrückte, zwar quasi aus seinem wissenschaftlichen Drang heraus sowas zu erforschen, das gemacht hat, aber eben diese wissenschaftliche Ethik in sich spürt, dass er halt weiß, dass er es nicht den falschen Menschen überlassen darf, weil die es halt als schreckliche Waffe einsetzen können.
Ja, ich meine, das ist ja eh ein uraltes Problem, dass Wissenschaftler einfach nur rausfinden wollen, also irgendwelche Sachen positiv nutzen wollen oder einfach nur kennenlernen wollen und dann kommt immer irgendjemand, der da eine Bombe draus baut.
Was wiederum auch ja das Problem der Bombe ist, der Atombombe, da steckt das ja wieder drin. Das ist ja auch so diese ganze Zeit, dass wir, dass so eine Zäsur bedeutet hat, Zäsur, dass wir vor dem Zweiten Weltkrieg und dem Abwurf der Atombombe ja eine ganz große Technik-Euphorie hatten und so diese ganzen Futurismus und frühen Science-Fiction-Romane aus der Jahrhundertwende und so, aus denen spricht das noch total hervor, wie begeistert die Leute waren von dem wissenschaftlichen Fortschritt, der jetzt herrscht und dann der Erste Weltkrieg schon so in Ansätzen, aber dann vor allen Dingen der Zweite Weltkrieg und die atomare Bedrohung haben dann eben dazu so einen Umschwung geführt, dass sich, ja, dass halt plötzlich so eine Technik-Skepsis wieder einsetzte und so ein Wissenschaftsskepsis, weil man halt sah, dass eben diese wissenschaftlichen Errungenschaften sich auch zum Schlechten einsetzen lassen können.
Aber es fängt ja auch schon relativ früh an mit so Geschichten wie zum Beispiel Frankenstein. Da hast du ja auch das gleiche Dilemma. Ja, da fängt dann jemand an zu forschen und zu entwickeln so und denkt sich dann so, hey, super, ich kann den Tod überlisten und greift dann natürlich dadurch extremst in die Natur ein und das rächt sich natürlich dann dementsprechend. Und ich weiß nicht mehr, von wann das Buch war, aber es war ja auch irgendwann 19. Jahrhundert.
Jahrhundertwende auf jeden Fall, ja.
Genau, und Mary Shelley, die ist ja damals geschrieben und die war ja auch noch verhältnismäßig jung, aber die hat damit auch irgendwie ein Thema angeschnitten, wo man sich denkt so, wow, also das ist ja heutzutage ja immer noch aktuell, dass man sagt, okay, wie weit darf Wissenschaft gehen, so wie weit ist dann die Ethik noch damit vereinbar, wie weit darf man in die Natur eingreifen, das, was du auch eben sagtest mit der Genmanipulation, wenn dann heutzutage dann auf einmal alle anfangen, dann ihre Babys dann so nach ihrem Wunschkatalog dann zusammenzustellen, dass man irgendwie sagt, okay, was ich da, ich designe mir mein Baby so hin, dass es die Augenfarbe hat, die Haarfarbe, möglichst kein Down-Syndrom oder was ähnlich für Faktoren hat, dann wird das echt grenzwertig.
Das haben wir ja sogar im Faust schon. Da ist zwar noch nichts, zwar nichts entwickelt, was irgendwie gefährlich sein könnte, aber um eben das absolute Wissen zu erlangen, lässt er sich mit dem Teufel ein. Ja.
Genau.
Stimmt, das geht ja noch früher dann, ja.
Ich denke auch gerade irgendwie, irgendwie können wir das auch in der griechischen Mythologie, kommt das auch schon vor, ja, wenn Prometheus wollte doch auch irgendwie so die Menschen oder die Lebewesen erschaffen. Also ich glaube, das ist jedenfalls schon sehr alter Stoff.
Nee, Prometheus hat den Menschen das Feuer gebracht und dafür wurde er bestraft. Aber gut, okay. Ich meine, Hybris ist ein griechisches Wort und da wird es schon irgendwie seinen Ursprung haben. Und ich glaube, das Feuerbringen, das ist ja auch immer so ein Symbol für Erkenntnis, ähnlich so wie der Apfel im Paradies, wo halt immer der Mensch entweder selbst im jüdisch-christlichen Mythos oder eben halt im griechischen Mythos ein Titan sich anmaßt, dem Menschen das Wissen zu bringen und dafür dann eben, weil der Mensch sich nicht selbst genügen konnte, sondern jetzt irgendwie nach Höherem strebt, eine schlimme Bestrafung folgt. Entweder die Vertreibung aus dem Paradies oder eben Prometheus wird an den Atlas, den Kaukasus gekettet, genau. Ja, aber wo wir schon in der Tradition waren, da habe ich auch noch Zitate und Referenzen in Godzilla, nämlich da wollte ich einfach mal so, in welche Tradition der Film steht, weil schon ganz früh der Film natürlich sich dachte, so, oh geil, dieses Medium bietet uns ja die Möglichkeit, Sachen darzustellen, die es in Wirklichkeit nicht gibt. Und so entstand natürlich sehr schnell schon das Genre des Monsterfilms. Das fing erstmal mit Monstern in unserer Größe an, so mit dem Golem 1914 und Nosferatu 1922. Das sind die ersten Modelle, ersten Exemplare dieses Genres. Aber dann kam kurz darauf eben auch die Variante des riesenhaften Monsters, weil den Filmemacher natürlich auch klar wurde, hey, das ist auch eine Möglichkeit, die wir hier auf der Leinwand haben, die wir nicht mal irgendwie in anderen Künsten sehr gut, also zumindest nicht in anderen szenischen Künsten wie dem Theater oder der Oper darstellen können. Da haben wir dann als erstes riesenhafte Monster auf der Leinwand den Drachen in Fritz Langs Die Nibelungen von 1924. 1925 kam dann der Dino-Film Die verlorene Welt und 1933 der schon auch hier erwähnte berühmte King Kong und die weiße Frau. 1949 gibt es Mighty Joe Young und 1953 der Film, der wohl den größten Einfluss auf Godzilla ausgeübt hat, kam dann noch The Beast from the 20,000 Fathoms, wo es auch um irgendein Unterwassermonster geht und der wohl auch mit Hauptinspiration für Godzilla war. Dann gehe ich gleich über zur Rezeptionsgeschichte. Der Film spielte 1,6 Millionen Dollar ein, also ungefähr das Doppelte seines Budgets. Er war enorm erfolgreich. Er hat 33 Fortsetzungen seit 1954 provoziert. sag ich mal. Und er gewann auch einen Preis 1954 ebenfalls bei den Japan Movie Association Awards, bekam er den Preis völlig zurecht für die besten Special Effects. Die Miniaturen und Märklin-Bahnen sind einfach toll.
Und der war auch, glaube ich, dann dabei auch als bester Film nominiert.
Genau, aber das hat die Sieben Samurai gewonnen. Vollkommen zurecht, der bessere Film. Anne, du hast aber noch einige Zitate und Referenzen von Filmen, die ihrerseits nicht Frankenstein, sondern Godzilla zitieren. Magst du uns da nochmal aufklären?
Ja, da habe ich so ein paar aktuelle Beispiele gefunden. Zum einen Pacific Rim, den ich ja ganz am Anfang der Folge schon erwähnt habe. Mhm. Da ist es ja so, zum einen, Guillermo del Toro erwähnt Ishiro Honda auch am Ende bei den Credits. Also quasi ihm ist der Film dann auch gewidmet, zusammen mit Ray Harryhausen. Und es gibt in dem Film selber, da ist ja dann das Setup eben, du hast ja dann diese Kaijus, die dann eben aus diesen Pacific Rim dann rauskommen und dann immer so schubartig, dann ist es mal einer, dann sind es zwei, dann sind es vier und so und immer weiter dann die ganze Welt bedrohen. Und die werden nach Kategorien sortiert. Und diese Kategorien oder dieses ganze System ist tatsächlich nach dem Dr. Serizawa von dem Film hier benannt. Deswegen halt auch The Serizawa Scale. Dann auch ein sehr schöner Film, The Lego Batman Movie. Da gibt's ja dann dieses Setup dann so, wo er dann diese ganzen Bösewichte sich dann zusammentun und dann gemeinsam Gotham angreifen. Und da ist unter anderem auch Godzilla als Lego-Version auch vertreten. Sehr, sehr niedlich und auch sehr schön. Und da sind wir auch wieder beim Stop-Motion. Und zwar bei dem Tim Burton-Film Frankenweenie. Der basiert ja eigentlich auf einem Kurzfilm von den 80er Jahren. Und das wurde ja dann 2013 als Stop-Motion-Langfilm ja auch produziert. Und das ist ja quasi im Grunde genommen die Frankenstein-Geschichte nur in Form eines Kindes, der dann halt seinen Hund wiederbelebt. Seine Mitschüler kriegen das dann mit oder kriegen das Geheimnis zumindest raus und daraufhin versuchen sie, ihre eigenen Haustiere wieder zu beleben. Und das geht natürlich völlig schief. Und dabei passiert dann so, dass dann bei einem japanischen Jungen, der dann versucht, seine Schildkröte Shelly wieder zu beleben, die dann mutationsartig in die Höhe schießt und so und dann so Godzilla-artig auch mit diesem Urschreit und so durch die Stadt dann wandelt und dann alles niedermetzen will, was geht. Es ist großartig. Also der Film selber ist auch zauberhaft, weil es so viele Horrorfilm-Anspielungen hat und wie eben auch die Referenz zu eben Frankenstein und Mary Shelley und Godzilla natürlich dann auch und noch so ein paar andere Sachen geschehen.
Sehr, sehr schön. Dann bleibt uns noch eines übrig. Bei den Kurzfolgen bewerten wir Filme abschließend auf der Letterboxd-Skala von einem halben bis fünf Sternen und wahlweise ein Herz. Paula, musst du noch überlegen? Du siehst so aus.
Ja, weil ich nämlich gerade in dem 0 bis 100 Punkte-Schema mir
überlegt. Ja, aber ist ja noch eine Kurzfolge.
Ja,
Anne, dann fang du doch mal an. Wie würdest du den Film einstufen auf dieser Skala?
Ich habe den mit 3,5 von 5 und kein Herz bewertet bei Letterboxd. Weil ich finde ihn durchaus im Zeitgeist gesehen, so finde ich den durchaus gut gemacht und so. Und auch von dem, was er an symbolischen Wert hat, eben für die japanische Kultur, finde ich ihn auch wichtig. Da würde ich sagen, so, der ist auf jeden Fall solide gemacht und so, aber es ist jetzt auch keiner, wo ich jetzt sage, so, der hat mein Herz jetzt völlig erobert, da sind so andere Klassikerfilme bei mir höher aufgestellt. Aber für das, was er ist, finde ich ihn super. Also ich würde ihn auf jeden Fall eher empfehlen als zum Beispiel den Shin Godzilla, den ich eher ein bisschen cheesy fand, aber das ist eine persönliche Meinung.
Also ja, von mir
bei 3,5 von 5.
3,5 und von mir gibt der 4 und ein Herz. Ja. Weil ich Godzilla total super finde und ich finde auch die Musik sehr gut. Ich finde es halt tatsächlich nur einfach so ein bisschen langweilig. Also eigentlich finde ich schon ganz gut gemacht, aber irgendwie fehlt mir so ein bisschen der Pep. Ja. Also was so die Geschwindigkeit natürlich angeht und so. Deswegen keine 5, aber immerhin 4 Sterne. Und ich will den auch nochmal angucken. Auf jeden Fall.
Guck mal, da geht's mir anders. Ich dachte mir so, ja, ich habe zweimal gesehen. Ich glaube, jetzt reicht's auch fürs erste Mal. So, für lange, lange Zeit. Neben den erwähnten schauspielerischen Problemen, neben dieser weirden, konservativen Haltung, die er einnimmt und diesem feigenblattartigen, oh, jetzt, er tut uns so leid, lass ihn in uns umbringen. Und Anne sagt vorhin noch so, er hatte echt eigentlich auch so Pacing-Probleme, also diese 10-Minuten-Rhythmus, so stimmt, alle 10 Minuten gibt es eine Action-Sequenz, aber dazwischen ist er, bleibt er echt phasenweise stehen und es passiert gar nichts. Und das ist so auf der negativen Seite, aber eben Godzilla selbst und diese ganzen Miniaturbauten, die sind halt wirklich herzallerliebst und das ist so das Positive. Deswegen sag ich mal, die goldene Mitte, der kriegt von mir 2,5 Sterne und ein halbes Herz. Oh. Anne, sag uns doch nochmal abschließend ein weiteres Mal, wo man dich finden kann und was da die Hörerinnen und Hörer als nächstes erwartet.
Ja, also man kann mich finden zum einen mit Klassiker-Fable bei der Second Unit, da habe ich meinen eigenen Bereich. Es ist jetzt auch eine eigene Homepage und auch in Planung oder zumindest in groben Mache. Deswegen, wenn ihr erstmal generell sucht, dann guckt erstmal bei der Second Unit, da bin ich auf jeden Fall dabei. Ihr findet mich damit auch beim jeglichen Podcatcher, bei iTunes bin ich auch verfügbar. Ich habe auch einen YouTube-Kanal, da lade ich die Folgen auch immer wieder hoch und ihr findet mich auch mit Klassiker-Fable bei Twitter. Und ihr könnt mir aber auch privat folgen unter Kostümfrau, entweder bei Twitter oder auch bei Letterboxd. Und was ist bei mir als nächstes in Planung? Also die nächsten 3 Folgen werden sein, zum einen jetzt Ende Januar kommt die Folge zu Rosa Luxemburg.
Ah, cool.
Dann mit der lieben Becky. Mhm. Dann im Februar, da werde ich sogar ein bisschen früher als gedacht, dann so zu den Oscars, werde ich dann der Elefantenmensch präsentieren. Und im März werde ich mit Christian zusammen podcasten. Da geht es um den Audrey Hepburn-Film Ein süßer Fratz oder auch bekannt als Funny Face.
Sehr schön. Größte Fail-Casting der Weltgeschichte oder eins der größten zumindest, Audrey Hepburn als Funny Face zu casten, aber trotzdem ein sehr wunderschöner Face, ein Film. Also, dass irgendjemand glauben könnte, dass Audrey Hepburn nicht wunderschön ist, sondern irgendwie komisch aussehen würde, ist wirklich sehr glaubhaft, unglaubhaft. Oh Gott, ich muss aufhören zu reden, deswegen sage ich ganz schnell, danke Anne, dass du da warst, es war wieder wunderbar.
Danke, dass ich da sein durfte.
Also ich fand's nicht wieder, ich fand's wunderbar.
Ebenso. Sehr schön. Und wunderbar ist auch, dass die bis hierhin durchgehalten haben, Und deswegen möchte ich mich auch nochmal bei den Hörerinnen und Hörern bedanken und tschüss. Oh Gott, tschüss. Ich muss aufhören zu reden.
Was ist denn los?
Ich muss ins Bett.
Ja, aber echt.
Tschüss.
Ja. Ciao.
Ciao.
Man hört sich.